Herzlich willkommen zu Teamgeist, ein Reteam-Podcast. Mit dem Host Markus Schranz und meinem Gast der fünften Folge, Jonathan Friedrich. Jona ist leitender Fachlehrer der Notfallsanitäterschulen von der Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e.V. und Notfallsanitäter bei den Johanniter. Lea und Jona führen zusammen den Ausbildungspodcast Lückenfüller über die Inhalte der Notfallmedizin und besprechen Randthemen dazu. Dieses Thema Notfallmedizin ist aus dem Winkel der Teamzusammenarbeit ganz besonders spannend, denn das Team, das bei einem Einsatz zusammenkommt, ist meist zufällig zusammengewürfelt und muss deshalb funktionieren. Bei einem Unfall steht viel auf dem Spiel, sodass Fehler keine Erlaubnis haben. Deshalb gibt es ganz viele Mechanismen, Techniken, Abläufe, bei denen wir uns etwas abschauen können. Und dazu habe ich Jona eingeladen. Hallo Jona.
Hallo und wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich da sein darf, mein lieber Markus.
Ja, sehr, sehr gerne. Dieses Thema, wie gerade im Intro, dieses Thema, diese Notfallmedizin finde ich persönlich wirklich, wirklich spannend, einfach weil es ja wirklich so viel auf dem Spiel steht, also steht ja wirklich Leben auf dem Spiel, da muss alles reibungslos funktionieren und da gibt es ja einfach dieses Feld geprägt von Erfolgsdruck, ne, und so weiter, das ist einfach total spannend, deswegen freue ich mich ganz besonders auf die Folge.
Ja, und vielen lieben Dank. Ich finde es auch sehr, sehr cool, hier sein zu dürfen und tatsächlich spannend dieses Thema, nämlich Arbeiten im Team, das wir im Rettungsdienst oder generell in der Notfallmedizin eigentlich zu unserer Tagesaufgabe gemacht haben, einfach mal ganz isoliert mit jemandem zu besprechen, der nicht dabei ist. Das ist für uns im Rettungsdienst ein sehr, sehr wichtiges Thema und insofern hoffe ich da einfach auch ein bisschen meine Perspektive dazu abgeben zu können heute.
Ich werfe auf jeden Fall meine Meinung mit ein bei deiner Perspektive. Wir haben dieses Team, sagen wir mal, Notfallmedizin an sich betrachtet. Also fangen wir mal an. Es kommt ein Anruf und irgendwo ist ein Notfall und dann rücken verschiedene Personen aus. Wer kommt denn da überhaupt alles so zusammen?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorne starten. Wie du schon richtig sagst, jemand ruft an. Und wer ist denn Teil des Teams, das da zusammenkommt? Grundsätzlich gibt es natürlich auch den Menschen in der Leitstelle, der den Notruf entgegennimmt und mir ja Bescheid sagt, dass ich irgendwo hinfahren muss. Also das erste Team, das sich bildet aus den anfahrenden Kräften, besteht zusätzlich noch zu jemandem, der in der Leitstelle Informationen hat. Wer dann zu so einem Einsatz fährt, ist ganz unterschiedlich. Die meisten Einsätze in der Rettungsdienstlandschaft werden durch Rettungswegen unterschiedlicher Hilfsorganisationen ganz alleine abgearbeitet, aber vielleicht kennt es der ein oder andere ja, dass er auch ein Notarztauto des Öfteren sieht und ganz häufig treffen sich dann an einem Einsatzort auch, wenn es kritischere Patienten sind, ein Rettungswagen mit einem Notarzt. Und das kann völlig unterschiedlicher Herkunft sein. Die kommen nicht immer von derselben Wache, die kennen sich nicht, die haben jetzt nicht vor 20 Minuten einen Kaffee getrunken. Es kann also sehr gut sein, dass, um es mal irgendwie auf den Punkt zu bringen, ein Rettungswagen der Johanniter mit einem Notarzt-Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes, der Malteser oder des Arbeiter-Samariter-Bundes aufeinandertreffen oder auch umgekehrt. Und demnach ist Rettungsdienst immer ein Ad-Hoc-Team. Und selten kennt man sich auf persönlicher Ebene gut, sondern häufig eben nur im Kontext von einzelnen Einsätzen, die man mal miteinander abgearbeitet hat.
Das heißt, es gibt ja auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, Wissensstände oder medizinische Fachkenntnis in den dabei bleibenden Personen sozusagen, die dann da sind, ne?
Genau, das stimmt. Es gibt den Fahrer von dem Rettungswagen, der meistens ein Rettungssanitäter ist. Das ist eine dreimonatige Hilfsausbildung im Rettungsdienst und die Rettungswegen werden in aller Regel durch eine dreijährig ausgebildete Notfallsanitäter letztlich geführt. Notfallsanitäter sind so die Hauptakteure, würde ich jetzt mal behaupten, wenn es darum geht, die Ersteinschätzung bei Patientinnen und Patienten zu übernehmen und die in der Akutrettung auch eine Vielzahl von Einsätzen eigenständig abarbeiten oder vor dem Notarzt eintreffen oder der Nachalarmierung schon medizinisch tätig werden. Genau, und dann gibt es den Notarzt oder die Notärztin, die auch nochmal von jemandem gefahren werden, der Rettungssanitäter ist. Also wir merken schon, da bringe ich jetzt auch viele einzelne Begriffe irgendwie einfach mal mit aus meinem Business, aber das stimmt. Wir sind unterschiedlicher Qualifikationen, aber das ist gar nicht so entscheidend, weil wir haben auch ganz unterschiedliche Herausforderungen im Team und Aufgaben. Notarzt und Notärztin, wenn wir mal in diesem Konstrukt bleiben, haben natürlich die medizinische Perspektive vor allem und bringen da die Fachexpertise mit. Aber jeder Patient muss auch irgendwie in den Rettungswagen und ins Krankenhaus kommen. Und die Frage danach, wie ich jetzt beispielsweise aus einer Wohnung komme, jemanden aus einem Auto bringen, jemanden, der im Graben liegt, in den Rettungswagen so verfrachte, dass er da letztlich gesichert ist, ist dann wieder Aufgabe der Rettungswagenbesatzung. Und so hat eigentlich jeder so seine Kernaufgaben und es gilt, die gemeinsam irgendwie zu organisieren.
Was ist, wenn jetzt zum Beispiel der Notarzt braucht ein bisschen länger und die Notfallsanitäter sind die ersten, die jetzt dort sind? Gibt es Aufgaben, die ihr auf jeden Fall nicht übernimmt, weil das muss ein Notarzt übernehmen? Oder gibt es so, okay, wenn die Not an Mann ist, dann mache ich das trotzdem sozusagen?
Grundsätzlich ist es so, dass Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ein Beruf ist, den es seit 2014 in Deutschland gibt und der per Gesetz auch heilkundlich tätig wird in den Momenten, wo ein Patient Schaden droht oder lebensbedroht ist. Das bedeutet jetzt ganz konkret, die Perspektive, die ich habe, ist, ich komme zu einem Einsatz, stelle fest, da ist jemand lebensbedroht oder schwer krank und es wurde vielleicht noch nicht der Notarzt mitgeschickt oder er braucht einige Minuten, dann werden wir ganz normal tätig letztlich. Das heißt ganz konkret, wir legen Infusionen, geben Schmerzmedikamente, wir behandeln Herzinfarkte an, Schlaganfälle an. Wenn jemand einen Krampfanfall hat, durchbrechen wir den. Wir sichern gleichermaßen auf niedrigem Level einen Atemweg, wenn jemand aufhört zu atmen und bebeuteln den beispielsweise, wie man es vielleicht aus der einen oder anderen Arztserie kennt. Also der Patient ist mit einem Rettungswagen immer medizinisch adäquat erst versorgt. Notärztinnen und Notärzte bringen dann aber natürlich häufig noch diese klinische Perspektive mit und Skills, die ich in der dreijährigen Ausbildung nicht erlangen werde. Die Narkose als Beispiel ist natürlich etwas, das kann ich nicht durchführen. Dafür müsste ich in einem Krankenhaus arbeiten, müsste das den ganzen Tag machen, um dann das irgendwie auf die Straße an den Notfallpatienten in schwierigen Einsatzbedingungen anzubringen. Insofern ist das vielleicht so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe, mit der Großteil der Einsätze wird abgearbeitet. Standard-Schmerzmedikationen sehen häufig gar keinen Notarzt mehr, sondern werden auch eigenständig bereits durch Sanitäter abgearbeitet. Also wir haben da eine Vielzahl Befugnisse und Medikamente, die wir letztlich auch einfach eigenständig geben dürfen und in vielen Einsätzen ist gar kein Notarzt mehr im Spiel.
Ist vielleicht auch genau das Ziel, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass Notärzte da jetzt schon eine Art Mangelware sind in dem Sinne.
Selbstverständlich. Ich meine, wir alle kennen oder haben vielleicht auch über die Corona-Pandemie so ein bisschen einen Einblick darin gekriegt, wie schwierig es ist, Ressourcen adäquat im Gesundheitssystem zu verteilen. Und die Realität ist die, wir haben eine Vielzahl von Notarztstandorten, aber auch die Schwierigkeit, die adäquat zu besetzen. Und es war die absolut logische und folgerichtige Entscheidung, da einen Beruf irgendwie zu erschaffen und ins System zu setzen, der diese Bereiche auch mit abdecken kann. Und das ist medizinisch auch machbar, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir brauchen Ärztinnen und Ärzte für komplexe Medizin, aber nicht für einfache medizinische Maßnahmen. Da kommen wir mit einem Ausbildungsberuf ganz gut hin, denke ich.
Okay. Wir hatten im kurzen Vorgespräch mal dieses Thema zufälliges Team birgt ja ganz viele, ich muss jetzt mal so auszudrücken, Gefahren in Anführungszeichen. Also da gibt es ganz viele Einflussfaktoren und da macht die Medizin oder eure Ausbildung oder auch, sag ich jetzt mal, die Literatur gibt da ganz viele verschiedene, Tipps und Tricks, beziehungsweise eher, würde ich sagen, so Maßnahmen oder auch so Checklisten in der Art und Weise. Und darauf möchte ich gerne raus. Aber zum Anfang vielleicht kurz Einflussfaktoren, die bei so einem Einsatz irgendwie passieren können. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es ganz viele, sag ich jetzt mal, allgemeingültiges, Handlungsmuster, die irgendwie immer, das haben wir immer schon so gemacht oder irgendwie Sachen, die ich nicht kann oder vielleicht auch eine gewisse Barriere habe, sie zu machen. Kannst du uns da vielleicht aus deinem Tätigkeitsbereich ein paar Beispiele nennen? Mich würden ja so ein paar Storys schon interessieren, ehrlich gesagt.
Total gerne. Grundsätzlich muss man sagen, wir dürfen dieses Themenfeld Fehler in der Medizin und darauf läuft es da hinaus, nicht heroisieren. Denn wenn im Team irgendwas nicht läuft, wie es laufen soll, passieren immer Fehler. Nicht jeder Fehler führt auch zwangsläufig zu einem unerwünschten Ereignis, also mit einer tatsächlichen Auswirkung. Da wäre ja so der fachliche Hintergrund, dass wir aktive und latente Fehler unterscheiden. Also Fehler, die gleich zu einem Problem führen, aber manchmal auch Fehler, die erst Stunden oder Tage oder Monate später unter Umständen ein Problem letztlich nach sich ziehen. Und wir haben das letztlich gilt es zu vermeiden für uns im rettungsdienstlichen Kontext, aber genauso in der Notaufnahme, überall, wo Patienten behandelt werden eigentlich. Und grundsätzlich ist es halt einfach die Realität, dass wir aber auch nur Menschen sind, die agieren. Ich habe jetzt quasi in 2,5 Stunden gehe ich in den Nachtdienst heute noch und ich bin ehrlich, ich bin jetzt schon ein bisschen platt, ich bin ein bisschen müde, ich hatte ein kurzes Wochenende und gestern nicht gut geschlafen. Das sind menschliche Faktoren, Human Factors, die ich einfach mitbringe, die mich definitiv definieren werden in dem, was ich die nächsten 12 Stunden leisten kann. Und das wären vielleicht so Punkte, die man nicht verändern kann. Also die Frage danach, wann bin ich müde und wann brauche ich Schlaf, die kann mein Dienstplan nicht verändern. Wenn ich müde bin, bin ich müde, egal welchen Dienst ich habe. Auch meine körperlichen Belastungsgrenzen werde ich heute Nacht merken. Und ich bin ehrlich, Markus, wenn ich früh um 4.30 Uhr zu einem leblosen Person ausrücke, dann muss ich mich sehr konzentrieren, um die Performance letztlich abzurufen. Und dafür brauchen wir Mechanismen im Team, und auf die komme ich auch gleich zurück, die vielleicht so ein bisschen Fehlervermeidungsstrategien sind. Wahrnehmung, Gedächtnisleistung, das sind alles Dinge, die sind unveränderbar. Auf der anderen Seite haben wir aber ganz, ganz viel, was uns menschlich prägt, was wir durchaus verändern können. Was du gerade gesagt hast, Handlungsmuster beispielsweise. Ich bin durchaus in der Lage, durch gutes Training beispielsweise in der dreijährigen Ausbildung oder Fortbildung von Sanitätern und Notärzten beispielsweise Algorithmen zu trainieren. Und da wäre doch ein klassisches Beispiel die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Algorithmus der Herz-Lungen-Wiederbelebung ist auch den meisten Leuten über den Erste-Hilfe-Kurs bekannt. Wir haben den natürlich noch ein bisschen erweitert mit Medikamenten und anderen Maßnahmen. Aber da haben wir standardisierte Handlungsmuster, die wir auswendig lernen und die wir immer abrufen, wenn gewisse Zustandsbilder letztlich auftreten. Diese Handlungsmuster, die kann ich mir letztlich beibringen und die kann ich auch verändern. Also ich kann auch schlechte Handlungsmuster, die ich mir vielleicht angewöhnt habe, ändern. Es gibt auch viele Gewohnheiten, dass man vielleicht unhygienisch arbeitet oder ähnliches, weil man im Stress ist. Handlungsmuster, die ich definitiv verändern kann. Ich kann auch in einem Einsatz nicht gut vorbereitet sein, also schlechtes Faktenwissen haben und schlechtes Handlungswissen, Dinge, die ich definitiv ändern kann. Und genau diese Punkte, nämlich veränderbare und nicht veränderbare Faktoren, die sind uns sehr bewusst. Die wichtigsten veränderbaren Faktoren vielleicht im Kontext von so menschlichen Faktoren sind für uns die Frage danach, wie gehe ich mit Problemen um und wie reagiere ich persönlich auf Stress? Das ist ja die große Herausforderung, die ich in meinem Berufsalltag habe. Ich komme zu einem Patienten, der hat gerade den Notruf gewählt. Meine Arbeit ist die Definition von Stress. Das ist definiert über die Tätigkeit, die ich habe. Weil niemand ruft die 112 an, weil er jetzt gerade keinen Stress hat. Sondern ich werde ja immer damit konfrontiert, dass ich irgendwo in eine stressige Erwartungshaltung komme. Und die Frage, wie wir damit umgehen und welche Strategien wir entwickeln, die ist einfach wesentlich. Und das trainieren wir auch sehr, sehr intensiv. Und es hat einen hohen Stellenwert im Bereich der Medizin. Den höchsten Stellenwert hat es aber nicht im Bereich der Medizin, sondern im Bereich der Luftfahrt. Da kommt es eigentlich ursprünglich her, diese ganze Ecke, über die wir jetzt gleich reden werden, nämlich Crew oder Team Resource Management. Also die Frage, wie organisiere ich mein Team, dass es zu keinen Fehlern oder unerwünschten Ereignissen aus Fehlern kommt. Und das ist ein hochspannendes Thema und ich bin sehr großer Fan auch davon, offen das zu thematisieren.
Ich finde, du hast gerade bei den veränderbaren Einflussfaktoren genannt Handlungsmuster. Ja, also ich treffe oft auch Leute, die so richtig eingefahrene Handlungsmuster und eigenprogrammierte Algorithmen haben, die dann so sagen, so dieser typische Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Habe ich das so richtig vernommen oder so würde ich das zumindest angehen, dass ihr bei in der Notfallmedizin einfach so viele Trainings habt und so viel Zeit damit verbringt, diese veränderbaren Einflussfaktoren so umzubauen, dass die Fehlerquote gering wird, dass ihr es schafft, auch solche Muster zu durchbrechen, weil wenn ich jetzt vielleicht einen alteingeschweißten Sanitäter habe, der irgendwie diese Herz-Lungen-Massage, sag ich jetzt mal, noch alt gelernt hat und vielleicht irgendwie immer diesen einen Punkt vergisst, dass ihr die, weiß ich nicht, 50 Mal mit ihm durchmacht, damit er diesen neuen Algorithmus lernt?
Das ist sicherlich ein Beispiel. Ich möchte es vielleicht konkreter festmachen an der Realität, weil ich bin der Meinung, man muss das Gesundheitssystem nicht heroisieren. Was wir häufig erfahren, ist ja, dass trotzdem gerade in Krankenhäusern und manchmal auch im Rettungsdienst so in Hierarchien gedacht wird. Habe ich immer so schon gemacht, ist, glaube ich, der entscheidende Satz, den du gerade gebracht hast. Also irgendjemand hat viel, viel Erfahrung und weil er das immer schon so gemacht hat, bringt er das auch immer an den Patienten. Das ist aber leider so, dass sich Medizin verändert. Evidenz, Wissenschaftlichkeit von Maßnahmen verändert sich und auch die Leute, mit denen man agiert. Und es ist durchaus so, dass ich natürlich, wenn ich Handlungsmuster habe, die immer schon funktioniert haben, aber jetzt vielleicht die Wissenschaft mir sagt, du hast das zwar immer gemacht, aber es war eigentlich gar nicht zielführend oder es gibt inzwischen viel neuere Medikamente oder bessere Lösungen, dann ist halt schon die Frage gestellt, ob das zielführend ist, seine Handlungsmuster einfach beizubehalten oder sich zu hinterfragen. Derjenige, der nicht hinterfragt, der wird abgehängt, hat aber häufig noch die Position, weil er schon so lange dabei ist, das auch an den Patienten zu bringen. Und das führt am Ende häufig nicht zu dem besten Ergebnis. Und die Frage ist also genau eben das, wie offen ist man in der Medizin, da zu trainieren. Ich möchte es nicht heroisieren. Es ist nicht so, dass die komplette Gesundheitsbranche den ganzen Tag Teamarbeit trainiert. Aber der Rettungsdienst für sich gesprochen hat es als hohen Stellenwert in der Ausbildung, hat verstanden, dass es wichtig ist, das entsprechend umzusetzen. In Krankenhäusern sind Hierarchien aber viel krasser. Da ist der Oberarzt, da ist die Pflege, die den Ärzten häufig auf eine ganz andere Art und Weise begegnet, wie es jetzt der Notfallsanitäter dem Notarzt tut. Wir haben eher flache Hierarchien und wie ich ja vorhin gesagt habe, auch sehr, sehr klare Aufgabenteilungen. Ich muss mich gar nicht mit meinem Notarzt streiten um medizinische Maßnahmen, weil ich vielleicht zwei, drei andere Dinge in dem Moment zu klären habe. In einem Krankenhaus ist das aber vielleicht anders. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch insgesamt darüber redet, dass wahrscheinlich noch viel zu viel passiert in der Medizin und viel zu viele Leute sterben, weil Behandlungsfehler wegen, menschlichen Faktoren einfach passieren. Und nicht alle sind absichtlich, aber manche könnte man sicherlich vermeiden.
Ja, ich hatte dieses Thema Ego-Management mit Matthias zum Thema Filmcrews. Und da ist es ja, würde ich jetzt mal so eine leichte parallele Linie ziehen zu einem Schauspieler, der denkt, der ist der Beste und das, was er macht, ist das Beste, versus, sage ich jetzt mal, einen Mediziner, der halt 50 Jahre lang hier schon im Rettungswagen unterwegs ist und meint, er muss das jetzt noch so machen und dann entstehen ja genau diese Streits und da ist vielleicht auch eine Hoffnung an mich als möglicher Patient, der in dieses System ja reingehen kann, dass es eben vom System her Barrieren gibt, um das zu begrenzen, sage ich jetzt mal. Ne? Also diese wir haben in der Ausbildung, aber irgendwann ist ja die Ausbildung auch zu Ende. Also irgendwann bin ich ja sozusagen ausgelernt und muss ja dann immer wieder mir diese Updates holen. Ne?
Absolut, absolut. Und das ist aber die große Herausforderung. Die gilt eigentlich für jeden Beruf, nur in der Medizin hat sie ganz spannende Auswirkungen. Ich habe ja vorhin mal ganz kurz erzählt, das kommt eigentlich aus der Luftfahrt. Der große Unterschied zu Fehlern in der Luftfahrt und Fehlern in der Medizin ist der, dass bei Fehlern in der Luftfahrt der Pilot mitstirbt. Das ist bei uns nicht so. Und deswegen ist natürlich die Herausforderung, sich damit zu beschäftigen oder den Anreiz zu schaffen, ist nochmal ein ganz anderer. Das klingt jetzt blöd, aber es ist schon so. Ich kann mir Fehler auch wegreden und sagen, naja, ich war gar nicht schuld. Und dieses Arbeiten mit Human Factors ist ein riesen wissenschaftliches Feld geworden. In der Medizin gibt es einige tolle Leistungen inzwischen, die sich damit beschäftigen, wie man damit adäquat umgeht, ja.
Das ist ein krasser Punkt, den du gerade gesagt hast. Der Unterschied, dass der Pilot nicht, also dass der Pilot mitstirbt, das heißt, er spürt direkt die Konsequenzen und die spürt ein Notfallsanitäter, sage ich jetzt mal, nicht, weil er nicht der Patient ist.
Ganz ehrlich, wenn ein Angehöriger von dir, du rufst die 112, er hat irgendwas, es passiert ein Behandlungsfehler, er verstirbt und man sagt dir, ja, ist super blöd gelaufen, es hat leider nicht geklappt, es tut uns sehr leid. Dann würde man das ja erstmal nicht hinterfragen. Mhm. Und dann war ja da ein Team vor Ort und hat erstmal gesagt, es tut uns leid. Und das ist genau der Punkt, also wir sind da ja nicht hinterher. Dass tatsächlich überprüft wird, sind Fehler passiert und so weiter und so fort und hätte man das verhindern können, was wären die Konsequenzen, das tut unser Gesundheitssystem in der Fläche nicht. Und jetzt wieder der Unterschied, oder wo kommt's her? Pilotinnen und Piloten müssen jährlich mehrere Teamtrainings, mehrere Start- und Landungen letztlich in einer Simulation müssen die vorführen. Die müssen Checklisten verwenden. Da gibt es einen Piloten und einen Co-Piloten. Das wird die ganze Zeit sich gegenseitig gebrieft und debrieft und nachbesprochen und die Freigaben immer durch zwei Leute erteilt und so weiter und so fort. Also die haben wahnsinnig viele Mechanismen etabliert, weil sie im Laufe der Luftfahrtgeschichte, vor allem in den 70ern, 80ern, halt immense Verluste einfach hatten an Menschenleben. Die sind zwar dramatisch, die Verluste in der Medizin sind aber viel höher. Also Pi mal Daumen geht man von 50.000 Leuten mit Behandlungsfehlern im Jahr aus, die sterben. Das wird gesellschaftlich nicht diskutiert, aber es ist halt Realität. Und das ist auch kein Vorwurf an einzelne Menschen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir Menschen sind in der Medizin. Und zumindest für den Beruf der Notfallsanitäterin und Notfallsanitäter gesprochen, kann ich sagen, da wird das viel thematisiert, auch bei uns. In meiner Ausbildung, ich organisiere ja an der Berufsfachschule für Notfallsanitäter die Ausbildung federführend mit. Auch da machen wir das sehr explizit, dass wir auch ganze Unterrichtstage nur über das Team reden und gar nicht über die Medizin, nur über die Frage, wie ist Verhalten entstanden? Weil wir wollen gute Menschen, die ihre eigenen Grenzen kennen und wollen, dass die, wenn sie ein Medikament aufziehen oder eine Maßnahme tun, sich dessen voll und ganz bewusst sind. Ja. Und da ist noch viel zu tun. Viel zu tun und jede Sensibilisierung dafür ist wichtig.
Wow. Ja, ist krasser Einwand. Also hat mich jetzt gerade wirklich geflasht. Also dieses Konsequenzen spüren und das ist dieses, dass es ein System, sage ich jetzt mal so, langfristig auch verändert im Sinne von jetzt diesem Vergleich, den du gezogen hast. Aber gut, es geht am Ende darum, Fehler zu reduzieren, daraus zu lernen und Methoden anzuwenden, damit Fehler nicht passieren. Und da lass uns da weiter einsteigen, denn es gibt ganz, ganz viele tolle. Lass uns vielleicht, du hast von CRM-Leitsätzen gesprochen. Mhm. Von genau. Crew Resource Management. Was bedeutet das denn?
Grundsätzlich ist CRM, Crew Resource Management, oder auch TRM manchmal, Team Resource Management genannt, ein großes wissenschaftliches Feld, das sich eben genau mit der Frage beschäftigt, wie können Teams agieren, letztlich um Fehler zu vermeiden und eine adäquate Performance zu liefern. Und dieses Themenfeld hat unter anderem so Leitsätze definiert nach Ralle und Gabber. Die kamen ursprünglich aus dem Bereich der Anästhesie von über dem Atlantik und wurden ins Deutsche letztlich übertragen. Und Markus Rall ist da letztlich einer der Federführenden im Bereich der Medizin und der kam selber aus der Anästhesie und der hat Leitsätze definiert, letztlich 15 Stück, die in der präklinischen Medizin, also im Rettungsdienst, eine hohe Rolle letztlich spielen und auch ausgebildet werden und die eben dafür stehen, wie man sich verhält oder was grundsätzliche Strategien sind, um Fehler zu vermeiden. Ich möchte einfach vielleicht zwei, drei vorstellen, damit man sich das irgendwie auch konkret vorstellen kann. Ich nehme mal den Leitsatz 1, kenne deine Arbeitsumgebung. Das ist ein Leitsatz letztlich, der klingt total hohl, bedeutet aber, wenn ich in den Rettungswagen einstecke, kenne deine Arbeitsumgebung, dann muss ich wissen, was für Material habe ich dabei, wo ist es, wo muss ich in welche Schublade greifen, wo im Rucksack ist was letztlich verstaut. Und das ist vielleicht ein total einfacher Leitsatz, der deutlich macht, wenn ich in einer stressigen Situation bin, dann profitiere ich davon, dass ich meine Arbeitsumgebung kenne und wenn ich die kenne, dann passieren keine Fehler, kein Zeitverzug und ich tue zum Beispiel das richtige Medikament zügig aus der Tasche ziehen und dementsprechend vorbereiten.
Das heißt, auch jeder Rettungswagen ist genormt?
Ja, es ist klar, was drauf sein muss, aber nicht wie er ausgestattet ist, also in welchem Fach oder wo. Die Realität ist die, dass eigentlich in jede Hilfsorganisation für sich eigene Lösungen da letztlich hat.
Okay, und dadurch, dass du ja, also du bist ja immer in einem Rettungswagen deiner Hilfsorganisation unterwegs sozusagen.
Ja, ich kenne meine Arbeitsumgebung dahingehend, aber dieser Satz soll eigentlich auch dafür sensibilisieren, vielleicht nicht in ein Alltagsdenken überzugehen. Wenn ich jetzt in mein Büro gehen würde, ich arbeite ja in der Schule auch in einem Büro und habe da eins, dann ja, ist meine Arbeitsumgebung immer dieselbe, das ist klar, aber es hat auch weniger Konsequenzen. Und man gewöhnt sich ein bisschen dran und greift aber am Ende vermutlich immer in dieselben drei Schubladen, wo halt der Tacker drin ist, neue Stifte und der Stempel. oder irgendetwas. Ja. Und wenn man dann was sucht, was man lange nicht verwendet hat, dann muss man wieder letztlich die anderen Schubladen durchwühlen und fragt sich, wo hat man das nochmal hingelegt.
Und dann kommt etwas, Stress auf.
Im Dienst, genau, das ist was, was ich mir im Dienst nicht erlauben will. Und deswegen soll dieser Satz auch sensibilisieren, wenn ich Dienstbeginn habe, zum Beispiel zu sagen, Jona, schau doch mal wieder intensiver in drei Schubladen, in die du selten reinguckst, was denn da unten drinnen liegt, damit du das im Zweifel zügig rausholst. Das ist eigentlich so ein bisschen auch der Auftrag, der sich dahinter verbirgt.
Okay. Ganz spannend. Übernimm die Führungsrolle und sei ein gutes Teammitglied mit Beharrlichkeit. Wir haben vorhin über Hierarchien und alteingesessene Sanitäter gesprochen. Wie geht das denn zusammen? Also da ist ja so ein bisschen Leadership-Gedanken dahinter.
Genau, der Satz heißt ja, übernimm die Führungsrolle oder sei ein gutes Teammitglied mit Beharrlichkeit. Das heißt, unser Akut-Team hat natürlich jemanden, der die Führungsrolle übernimmt. Das braucht es auch. Irgendjemand muss die kommunikative Führung übernehmen. Irgendjemand muss Pläne antizipieren. Das heißt ja nicht, dass er alle Entscheidungen alleine trifft und dass er der Einzige ist, der irgendwas dazu beiträgt, wie der Einsatz läuft. Aber irgendjemand wird diese Rolle übernehmen müssen. Mhm. Das ist häufig zweigeteilt. Im medizinischen Sinne während der Akutmaßnahmen vielleicht der Notarzt oder die Notärztin. Wenn wir jetzt über solche zusammengestellten Teams denken und dann in der Frage, wie der Patient von A nach B kommt, die Sanitäter dementsprechend. Es gilt aber auch, wenn man nicht die Führungsrolle hat, ein gutes Teammitglied zu sein und das beharrlich gut und nicht den Kopf abzuschalten, nicht alles zu akzeptieren, was letztlich kommt, sondern wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, irgendetwas kann zu einem Fehler führen oder gehört jetzt ausgesprochen, beharrlich diese Dinge anzusprechen und zu sagen, nee, so geht es nicht. Wenn ich sehe, dass der Patient nicht angegurtet ist und wir können nicht fahren, wir müssen erst angurten. Ja, können wir dann auf der Fahrt machen? Nee, machen wir jetzt. Sonst bremsen wir in 50 Metern und dann wird es ein Problem. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, der ja auch zeigen soll, ja, natürlich haben wir Hierarchien, die wir in einem gewissen Maße aufbauen müssen, auch über die Fachlichkeit, aber das heißt nicht, dass das einzelne Teammitglied weniger wert ist.
Und das heißt auch,
abschalten soll, sondern es soll mitdenken und auch beharrlich die Aufgabe eines guten Teammitglieds letztlich durchführen.
Und andersrum heißt es ja auch, dass die Führungsrollen in diesen Einsätzen oder die, sag ich jetzt mal, die natürlichen Führer in diesen Teams offen sein müssen für die Ansprachen der Teammitglieder.
Genau, genau. Und jetzt kann man vielleicht an der Stelle ja auch irgendwie den Leitsatz mobilisiere alle verfügbare Ressourcen, Personen sowie Technik an der Stelle gleich als nächstes aufführen, der ja ein Plädoyer dafür ist zu sagen, ich muss mein komplettes Team auch als Ressource verstehen. Und diese CRM-Leitsätze haben einfach so Übertopics, wenn man nämlich genauer hinschaut, beschäftigen sich einige damit, wie agiert das Team, einige damit, wie organisiere ich die Aufgaben und tun diese großen Bereiche letztlich abstecken und können auch immer wieder auf dieselben Grundprinzipien reduziert werden. Und deswegen muss man auch gar nicht 15 Leitsätze auswendig lernen, sondern nur einige davon quasi verinnerlichen und priorisieren für sein tägliches Leben. Und dann hat man ganz, ganz viel schon für den Einsatz gewonnen.
Ich glaube, es ist auch so ein Haltungsthema, ne? Also da steht ja jetzt auch so Sachen drin, Double-Check, ne? Habe Zweifel, überprüfe genau. Geht da ja ein bisschen dahinter, verhindere und erkenne Fixierungsfehler. Sprich aus, kommuniziere, was dich bewegt. Hier plane voraus oder auch dieses gerade Teammitglied. Das ist ja eine gewisse, sag ich jetzt mal, eine Haltung, die man etablieren kann in seinem täglichen Doing, wo es jetzt nicht diese Leitsätze für braucht, um sie zu verinnerlichen, sondern einfach eine gewisse, ja, ein gewisse Handlungsmuster oder Mechanismen oder Denkmechanismen, die ich einfach auf einem Einsatz mitnehme, sozusagen.
Das ist nicht schöner zu formulieren, Markus, wie du es gesagt hast. Team Resource Management ist eine Haltungsfrage. Es ist die Frage danach, ob ich mich in einem Team letztlich auch als Teil eines Teams verstehe. Mhm. Und wenn ich das letztlich tue und das ist stellvertretend dafür, wären einige dieser genannten Leitsätze zum Beispiel, dann bringe ich dem Team wesentlich mehr. Ich habe da eine schöne Formel mitgebracht, die ich in einem Buch gefunden habe vom St. Pierre, einem Anästhesisten aus Erlangen, der geschrieben hat, deine individuelle Leistung im Team, die besteht aus deinen individuellen Fähigkeiten, multipliziert mit deiner Teamfähigkeit und multipliziert mit deiner Persönlichkeit. Das bedeutet, ich kann medizinisch ein Gott sein. Ich bin super toll darin, den Patienten zu therapieren. Wenn ich das aber multipliziere mit dem Teamfähigkeitsfaktor 0 und einer scheiß Persönlichkeit mit Faktor 0, dann ist meine individuelle Leistung im Team ebenfalls 0. Ich muss also für eine gute Team-Performance immer in allen Ebenen etwas mitbringen, um da gut zu leisten. Und es bringt uns nichts, wenn wir ein Team sind, aus starken Persönlichkeiten, die tolle Teamplayer sind, aber keine individuellen Fähigkeiten haben. Das bringt uns genauso wenig, wie wenn 4 ganz, ganz starke Mediziner zusammenstehen, die aber ein Riesenego haben und überhaupt nicht teamfähig sind. Und darum geht es, dass wir verstehen, dass unsere Leistung im Team multifaktoriell ist und jeder Faktor, der in einem einmal Null ergibt, zieht das ganze Team nach unten, de facto.
Ja, ist es also eine sehr geile Formel. Hat mich auch, wie soll ich sagen, so sehr geflasht, auch als ich die zum ersten Mal gehört habe, weil es ist genau wie du sagst. Und ich kann es gar nicht besser auch nochmal wiederholen, vielleicht auf so einem anderen Punkt, weil gerade wir beschäftigen uns ja hier im Podcast eben mit verschiedenen Teams und das Tolle ist ja, dass das wieder sowas ist, was multi-anwendbar ist sozusagen. Das gilt für jedes Team, das gilt für jede Situation und da ist es halt geil, dass das aus der Medizin kommt. Oder beziehungsweise, sage ich jetzt mal, sich entwickelt hat aus irgendeinem Faktor, aber überall anwendbar ist. Und das ist ja genau auch, wenn man überlegt, okay, wie kann ich jetzt mein Team besser aufstellen, sind es ja genauso Faktoren, die man mal durchgehen kann. Okay, wie schaut es denn mit der Persönlichkeitsentwicklung meiner Teammitglieder aus? Okay, wie ist denn das Fähigkeitslevel meiner Teammitglieder? Oder wie arbeiten sie zusammen? Wie funktioniert das? Wie greifen diese Zahnräder ineinander? Und kann da auch nochmal genauer auf einzelne Aspekte drauf eingehen, sozusagen. Wie macht ihr das in der Ausbildung? Habt ihr da genau solche so schöne Teambuilding-Seminare und Persönlichkeitsentwicklungsseminare, sowas?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir in der Ausbildung im Rettungsdienst eine sogenannte handlungsorientierte Ausbildung anstreben. Also wir machen Schülerinnen und Schüler handlungskompetent. Und handlungskompetent ist im pädagogischen Sinne die Tatsache, dass wir sie auf verschiedene Kompetenzen letztlich entwickeln. Das ist einmal die Personalkompetenz, also die Frage, wie sie als Personen sich entwickeln. Zum anderen die Sozialkompetenz, also wie sie in letztlich Interaktion mit anderen Menschen und auch im Team agieren. Dann die Fachkompetenz, also wir entwickeln sie natürlich fachlich auf ihre Tätigkeit. Und zu guter Letzt die Methodenkompetenz, also die Frage danach, wie sie sich Informationen erarbeiten beispielsweise. Und wenn man jetzt diese Formel nimmt, dann deckt das genau das ab. Das heißt, wir tun sie immer letztlich in ihrer Persönlichkeit entwickeln, immer letztlich im Kontext ihres sozialen Wirkens und ihres fachlichen Wirkens letztlich versuchen zu entwickeln und tun das nie voneinander lösen. Ich möchte das an einem Beispiel machen. Wir versuchen immer reale Situationen letztlich abzudecken. Wir bringen beispielsweise Leuten in der Ausbildung, jetzt nehmen wir mal die Schmerzmedikation. Schmerzmedikation ist ein riesen Themenfeld und da haben wir uns auch, müssen wir uns auch intensiv mit auseinandersetzen. Und wenn ich mich jetzt mit dem Thema Analgesie, so ist der Fachbegriff, auseinandersetze, dann kann ich zum Beispiel einen Fall spielen letztlich oder der Diskussion zugrunde legen und kann sagen, da ist eine 15-jährige Patientin und die hat Bauchschmerzen. Und den Fall kann ich letztlich nehmen und kann ihn aufdröseln und kann sagen, wie steht der denn dazu? Und dann werden wahrscheinlich 2, 3 kommen und werden sagen, naja, die soll sich mal nicht so haben, ne? Zum Beispiel. Das wäre so eine abwertende Haltung. Und das bedeutet ja, wir haben dann eine negative Persönlichkeit und ein schlechtes Wertegefüge. Das kann ich erstmal ausdiskutieren und kann sagen, na, jetzt mal im Ernst, willst du das wegreden und solltest du dich da eine andere Perspektive einnehmen? Reflektier doch mal deine Aussagen. Also erstmal entwickle ich zum Beispiel Persönlichkeit an der Stelle. Und erst dann, wenn ich das geklärt habe und sage, nehmt diese Leute ernst mit all ihren Problemen, dann gehe ich dahin und sage, und jetzt lasst uns darüber reden, wie therapieren wir denn das? Welche Möglichkeiten habe ich denn, Schmerzmedikamente zu geben? Kann ich vielleicht ein starkes oder ein schwaches wählen oder ähnliches? Dann habe ich das medizinisch aufgearbeitet und im Wertegefüge aufgearbeitet. Wie stehe ich denn als Mensch eigentlich zu dieser Situation? Und danach trainieren wir die Einsätze ganz häufig. Das heißt, jetzt hat er dann zum Beispiel ein Medikament gelernt, und eine Dosierung. Und dann müssen wir das natürlich üben. Das heißt, wir gehen an den sogenannte Fallbeispiele, wo wir also Patienten letztlich versorgen in einer Simulation. Machen wir auch manchmal videogestützt. Und dann schauen wir uns danach die Videos an. Und dann geht es darum, die Konzepte anzuwenden. Das heißt, einen Patienten zu untersuchen, das darzustellen, das Medikament zu geben, mit den Konsequenzen zu leben und sein Team zu organisieren. Und da feedbacken wir dann immer ganz, ganz viel die Teamebene und zeigen halt auf, Mensch, wie kamen die Entscheidungen zustande, wie habt ihr euch verhalten, wo sind Fehler oder kritische Situationen aufgetreten und warum sind sie entstanden. Also auf die Frage, wie wir das in der Ausbildung machen, würde ich sagen, indem wir uns immer bewusst sind, vom ersten Tag an, dass wir alles miteinander betrachten und wir nicht nur die Fachlichkeit, nur den Menschen oder nur das Team letztlich betrachten, sondern eigentlich immer versuchen, alles gemeinsam in den Mittelpunkt zu stellen und alles abzudecken an Unterrichtstagen, weil wir damit im pädagogischen Sinne auch den Effekt haben, den wir wollen. Nämlich jemanden, der eine Haltung zu einem Einsatz hat, ein Wertegefüge, der die Fähigkeiten mitbringt und der das im Team auch noch umsetzen kann.
Und eure ganzen Trainings und das, was ihr tut, um das zu üben, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Training und Debriefing und daraus lernen. Ihr macht so viele Trainings und ihr macht so viele Fälle durch, dass euch prinzipiell nichts mehr unbekannt vorkommt, sage ich jetzt mal, oder nichts mehr Neues auf euch zukommt. Und wenn etwas Neues darauf zukommt, dann habt ihr eure Leitsätze, habt ihr eure Handlungsbarrieren, sage ich jetzt mal, wo es langgehen kann, um sozusagen in diesen Stresssituationen handlungsfähig zu sein. Und das ist ja so ein bisschen das, was gerade auch mich so interessiert hat. Wie stellt sich ein Notfallsanitäter-Team auf in unbekannten Situationen, um trotzdem handlungsfähig zu bleiben?
Mhm. Die Realität ist die, dass leider jede Situation eine unbekannte ist. Medizin ist nicht so schwarz-weiß, sondern viel dazwischen. Ja, wir lernen letztlich Symptomkomplexe einzuschätzen, aber es lässt sich nicht jeder Mensch gleich ein. Der Herzinfarkt, der kann auch mal sich durch Bauchschmerzen zeigen und nicht durch Brustschmerzen oder auch mal durch Rückenschmerzen. Also wir sind nicht immer in standardisierten Situationen. Das ist genau der Punkt, dass wir natürlich versuchen, den Einsatz wieder an den Punkt zu bringen, dass wir sagen, jetzt haben wir wieder ein Handlungsmuster, dem wir folgen können. Aber wir dürfen dabei natürlich uns auch nicht fixieren. Wenn ich jetzt jedem Patienten, der sagt, ich habe Schmerzen in der Brust, grundsätzlich wie einen Herzinfarkt therapieren würde, dann wäre das auch nicht Realität. Gibt es auch viele andere Ursachen. Und das ist so ein bisschen das Gelebte. In jedem Einsatz, Markus, kommt es bei mir vor, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich wörtlich Folgendes mache, dass ich sage, okay, jetzt mal ganz kurz, folgende Informationen haben wir, das ist der Patient, das ist meine Einschätzung. Sieht das irgendjemand anders oder verrenne ich mich hier gerade? Fixiere ich hier gerade? Und dann hat das Team nochmal die Möglichkeit zu sagen, nee, sehen wir schon genauso, ist das alles gut so oder ähnliches. Ich meine, die Entscheidungen, die wir treffen, sind ja total weitreichend. Wir entscheiden ja auch manchmal, du darfst daheim bleiben, geh morgen zum Hausarzt. Das sind Entscheidungen, die müssen gut gefällt werden. Und insofern ist leider eben nicht jede Situation dieselbe. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir kommen und versuchen, in diesen Akutsituationen, die nie klar sind, Werkzeuge zu haben, wie wir letztlich Fehler vermeiden.
Und dieses, ist es dieses 10-für-10-Prinzip, das du gerade gemeint hast?
Das 10-for-10, ja, ist ein Klassiker. Okay, wir haben ein Problem. Lasst uns 10 Sekunden Zeit nehmen. Letztlich einen Stopp machen. Stopp ganz kurz, 10 for 10. Wir nehmen uns 10 Sekunden Zeit und lasst uns die nächsten 10 Minuten des Einsatzes planen. Das ist natürlich kein Dogma. Es muss nicht immer 10 Sekunden und nicht immer die nächsten 10 Minuten sein, aber steht halt für so einen Break. Wir machen jetzt mal ganz kurz Pause. Lasst uns mal die wesentlichen Informationen sammeln. Okay, das und das haben wir. Was ist denn gerade unser Problem? Der Patient kriegt schlecht Luft. Okay, dann lasst uns die nächsten 10 Minuten folgendermaßen vorgehen. Was sind die Alternativen? Haben wir keine, dann machen wir das so. Hat jemand Fragen? Nein. Gut, handeln. Und so schafft man letztlich mit so kurzen Slots auch immer letztlich gewisse Planungsschwerpunkte. Ja.
Und das ist auch das, was dem Team die nötige Zeit gibt, weil 10 Sekunden können ja auch lang sein, um zumindest so ein bisschen festen Boden in so einem, in so einer sumpfigen Situation ein bisschen festen Boden zu bekommen, um wieder handlungsfähig zu werden und nicht quasi abzusaufen in den, in der kleinen Panik, die wahrscheinlich auch ausbrechen kann bei so einem
Ja, klar.
Einsatz.
In dem Stress einfach. Und das ist jetzt das ist genau der Anfang, ne? Den ich gesagt habe. Der Stress ist da. Den müssen nicht mal wir mitbringen. Der Stress kann auch durch die Patienten kommen und auf uns letztlich übergehen. Und das ist völlig unterschiedlich, wie Leute reagieren. Und wir müssen irgendwann immer alle wieder irgendwie auf ein mentales Modell in eine Ebene bringen, dass wir erfolgreich den Einsatz bewältigen.
Ja, wundervoll, Jona. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine vielen Einblicke. Ich habe super viel mitgenommen. Jetzt zuletzt dieses 10 for 10, dieses Beispiel, okay, also Fluglandschaft und hier Notfallsanitäter, die Formel und so weiter. Wow, vielen Dank für deine ganzen Infos, Jona.
Es war letztlich, also sehr gerne erstmal. Vielen Dank für deine Einladung. Einfach nur, muss man am Ende sagen, ein Überblick. Meine Message zum Schluss wäre einfach, ja, ihr seid bei uns in guten Händen. Wir machen uns nämlich viele, viele Gedanken darüber, wie man Fehler vermeiden kann. Und das ist in allen Branchen wichtig, nicht nur, wenn es um Menschen geht.
Ja.
Und insofern finde ich dein Projekt auch super und wünsche dir da noch viel Erfolg bei.
Vielen Dank. Dieser Podcast ist ein Routine-Podcast. Gleich fasse ich die Inhalte dieser Episode noch einmal kurz zusammen, doch davor möchte ich Routine vorstellen. Routine ist spezialisiert auf Team-Coachings und die Unterstützung von Teams. Wir helfen, die Herausforderungen Ihres Teams zu lösen und arbeiten dabei methodisch und liefern messbare Erfolge. Wir schaffen Klarheit, helfen Krisen zu bewältigen und legen Konflikte bei. Wie geht es Ihrem Team gerade? Unsere kostenlose Teamanalyse gibt Ihnen dabei Einblicke. Wir werten Ihre Einsendung aus, geben Ihnen ein detailliertes Assessment und erste Schritte zur Wertschöpfungssteigerung. Führen Sie jetzt auf re-team.de/team-analyse eine kostenlose Teamanalyse durch. Das war die fünfte Folge des Teamgeist-Podcasts von Reteam mit dem Host Markus Schranz und meinem Gast Jonathan Friedrich. Wir haben kennengelernt, dass ein Team in der Notfallmedizin immer zufällig zusammengewürfelt ist und deshalb ganz besondere Leitsätze gelten. Einerseits ist es deshalb wichtig, diese umzusetzen, weil es veränderbare und nicht veränderbare Human Factors gibt. Wir können verändern, wie unser Fakten- und Handlungswissen ist, welche Gewohnheiten und Handlungsmuster wir haben, welche Werte und Ziele wir vertreten und welche Strategien oder auch Reaktionen wir auf Stresssituationen haben. Was wir nicht verändern können, ist unsere körperliche Belastungsgrenze, unser Schlafbedürfnis, unsere Aufmerksamkeitsspanne und die Funktion unseres Gedächtnisses und unserer Wahrnehmung. Deswegen ist der Schlüssel zum Erfolg, die veränderbaren Human Factors gering zu halten. Und dabei unterstützt uns eine Formel, die uns auch drei Dimensionen von möglichen Handlungsansätzen zeigt. Die individuelle Leistung im Team ist die Persönlichkeit mal die individuelle Fähigkeit mal die Teamfähigkeit. Und diese drei Hebel, die Persönlichkeit, die individuelle Fähigkeit und auch die Teamfähigkeit, an denen können wir ansetzen und Kommunikationstrainings machen. Wir können uns anpassen, wir können versuchen, Defizite zu kompensieren und uns Feedback geben. Und da arbeitet die Notfallmedizin sehr stark dran, mit vielen Trainings, mit vielen Learnings und Debriefings und immer wieder mit Best Practices daran arbeiten und überholtes Wissen ganz schnell wieder verarbeiten und überschreiben, sozusagen. Wir haben das Crew Resource Management kennengelernt, die CRM-Leitsätze nach RAL und GABA. Das ist mehr ein Haltungsthema, denn es gibt einerseits solche Leitsätze wie kenne deine Arbeitsumgebung, plane voraus, verwende Merkhilfen, verhindere und erkenne Fixierungsfehler. Wo lenke deine Aufmerksamkeit bewusst? Und diese verschiedenen Leitsätze können wir übernehmen und die bestimmen sozusagen unsere allgemeine Haltung auf einem Einsatz oder in Stresssituationen. Ganz besonders hervorsticht ist das 10-for-10-Prinzip. Also für 10 Sekunden innehalten, eine Diagnose über das Problem stellen und die nächsten 10 Minuten planen. Und so kommen wir in Stresssituationen ein bisschen auf eine sichere Spur und können Land gewinnen. das war die 5. Folge des Teamgeist-Podcasts. Wir freuen uns sehr über ein Follow-up auf der jeweiligen Streaming-Plattform, auf der ihr gerade zuhört. Und auf LinkedIn sind wir sehr aktiv. Schaut da gerne vorbei bei Reteam. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.